HR Info. Politik.
I've heard it's one of the toughest deals of all, but I have a feeling that we're going to get there eventually.
Donald Trump hat gehört, es sei einer der schwersten, der härtesten Deals überhaupt. Aber mit ihm werde es einen solchen Deal geben, für Frieden im Nahen Osten. Mit großen Hoffnungen war US-Präsident Donald Trump auf seiner ersten Auslandsreise auch im Nahen Osten erwartet worden. Ein Besuch in einer völlig zerstrittenen Region, große Gesten, passend zu einem historischen Datum. 50 Jahre ist es her, dass Israel im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland, den Gazastreifen und den Ostteil von Jerusalem eroberte. Der Juni 1967 markierte auch den Beginn der israelischen Siedlerpolitik in den besetzten Gebieten. Was hat nun der Besuch des US-Präsidenten gebracht? Kehren neue Besen gut? Neustart des Friedensprozesses oder im Nahen Osten nichts Neues? Das ist das Thema bei HR Info Politik. Ich bin Alexander Göbel.
The Palestinians and Israelis must work together to reach an agreement that allows both peoples to live, worship and thrive and prosper in peace. And I will do whatever is necessary to facilitate the agreement, to mediate, to arbitrate anything they'd like to do, and we will get this done.
Mit Israel und den Palästinensern wolle er zusammenarbeiten, sagt Donald Trump. Er wolle ein ehrlicher Makler, ein Vermittler sein. Das hatte Trump noch in Washington gesagt, als erst Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und später dann Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas im Weißen Haus zu Besuch waren. Ein paar Wochen später in Israel dann stellte sich Trump deutlich an die Seite Israels.
We love Israel. We respect Israel. And I send your people the warmest greetings from your friend and ally, all of the people in the United States of America. We are with you.
Was ist aus Worten und Taten herauszulesen? Trump besuchte jedenfalls nicht nur die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, sondern als erster amtierender US-Präsident auch die Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt. Deren völkerrechtlicher Status ist international noch immer ungeklärt. Aber Hoffnungen Israels, Trump könne Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen, die hat der US-Präsident vielleicht geweckt. Aber in dieses diplomatische Fettnäpfchen zu treten, hat er tunlichst vermieden, ließ sich von keiner Seite festnageln. Stattdessen sprach Trump viel vom Frieden, aber es ging nicht ums Eingemachte, kommentiert Thorsten Teichmann, unser Korrespondent in Tel Aviv.
US-Präsident Trump wünscht sich Frieden. Der Präsident versichert seinen Zuhörern, dass auch Israels Regierungschef Netanyahu, sein Freund Benjamin, für Frieden eintritt. Der palästinensische Präsident möchte Frieden, sagt Trump. Alle Nationen der Region wollen Frieden, nur ein Land nicht, Iran, wolle keinen Frieden. Nicht der gewaltsame Konflikt von Israelis und Palästinensern, sondern Iran und dessen Machtstreben in der Region ist zum zentralen Thema für Trump geworden. Trump spricht von einer historischen Möglichkeit auf Veränderung. Er meint damit eine Allianz arabischer Staaten unter Beteiligung Israels gegen Iran. Trump kommt damit vor allem einem Politiker entgegen, Israels Regierungschef Netanyahu. Trump stellt sich an dessen Seite. Netanyahu warnt seit Jahrzehnten vor der Regierung in Teheran. Für den palästinensischen Präsidenten Abbas muss klar sein, dass der Wunsch der Palästinenser nach einem eigenen Staat für Trump keine Rolle spielt. Abbas will einen Staat, Trump will Frieden. Trump verspricht einen Deal in Nahost und erklärt nicht, wie er sich ein Abkommen oder erste Schritte auf dem Weg zu einem Vertrag vorstellt. Er kündigt an, Abbas und Netanyahu seien zu einem Treffen bereit, aber es gibt keinen Termin und die Spekulationen über eine Regionalkonferenz sind Spekulationen geblieben. Dabei hatte Trump in den vergangenen Wochen viel Zeit investiert und Gesandte in die Region geschickt. Und sicher ist es für das Weiße Haus ein Erfolg, dass sich der Präsident in Nahost an Vorgaben und Skripte gehalten hat. Trotzdem bleibt der Besuch oberflächlich. Wie will die US-Administration eine stimmige Außenpolitik entwickeln? Das sei wie ein Schönheitswettbewerb mit dem Wunsch nach Weltfrieden, sagt der israelische Kollege Udi Segal. Die Regierung Netanyahu kann damit leben. Die Palästinenser fühlen sich dagegen in ihrem Misstrauen gegenüber den Amerikanern bestätigt. Trumps Vorgänger Obama hatte bei seinem Besuch 2014 vor Studenten in Jerusalem gesprochen. Er hatte ihnen erklärt, dass sie darüber entscheiden müssen, welchen Charakter das Land haben soll, in dem sie leben. Er mahnte zu einer Entscheidung über den Siedlungsbau und die Besatzung des palästinensischen Gebiets. Bei Trump war daraus zuerst geworden, wir mischen uns nicht ein. Auf der anderen Seite hält die neue Administration die Entscheidung über einen Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem entgegen allen Versprechen zurück. Und Trump zeigt öffentlich Sympathie für den palästinensischen Präsidenten Abbas. Das sind Widersprüche, keine Politik. Und das Bild setzt sich bei den Beratern des Präsidenten fort. Der neue US-Botschafter in Israel, Friedman, ist ein Förderer der Siedlungspolitik. Der Gesandte für internationale Verhandlungen, Greenblatt, denkt nach seinen Besuchen in der Ost ganz anders. Im Hintergrund hat Schwiegersohn Kushner die Aufgabe, für einen Durchbruch im Nahostkonflikt zu sorgen. Davon war während der Reise nichts zu spüren.
Der Kommentar von Thorsten Teichmann. Kurzfristig jedenfalls klingt das kaum nach einer Chance für Veränderung. Wir loten aber jetzt die Lage weiter aus mit Tim Aßmann. Auch er ist Korrespondent in Tel Aviv. Tim, ja, Trump hat während seines Besuchs Israel die Treue geschworen, die für Juden heilige Klagemauer in Jerusalem besucht, als erster amtierender US-Präsident. Aber er hat kein einziges Mal das berühmte Z-Wort in den Mund genommen, Zwei-Staaten-Lösung. Angesichts dieser Bekundungen, Frieden zu schaffen, überrascht dich das?
Es hat mich dann zu dem Zeitpunkt, als Trump seine Grundsatzrede gehalten hat, während seines Besuches hier im Israel-Museum in Jerusalem nicht mehr überrascht. Denn es hatte sich ja irgendwie schon abgezeichnet und angedeutet, dass da einfach kein Inhalt kommen würde. Donald Trump hat penibel, muss man sagen, während seines Besuches hier diese ganzen Streitpunkte vermieden. Er hat sich auch nicht zur Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem geäußert. Er hat das Wort Zwei-Staaten-Lösung nicht einmal in den Mund genommen. Er hat auch über die Siedlungen nicht gesprochen. Das war also ein Lavieren, ein sich drumrum mogeln um Konkretes. Und ja, es hat mich dann letztlich nicht mehr überrascht, aber das ändert nichts daran, dass es einen schon betroffen macht, wenn ein US-Präsident kommt und dann hier so wenig prägende Fingerabdrücke hinterlässt.
Stichwort Besatzung. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas sagt ja, wir haben kein Problem mit dem Judentum, unser Problem ist die Besatzung. Kurz skizziert, was bedeutet die Besatzung für die Palästinenser? Wir sind jetzt im 50. Jahr des Besatzungsregimes seit dem Sechstagekrieg.
Keine oder nur sehr eingeschränkte Selbstbestimmungsrechte, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Man ist, je nachdem, wo man als Palästinenser im Westjordanland oder in Ostjerusalem lebt, der israelischen Besatzungsmacht, und als solche muss man sie sehen und bezeichnen, ganz oder teilweise ausgeliefert. Es gibt ja unterschiedliche Gebiete da, manche sind unter palästinensischer Zivil- und Sicherheitsverwaltung, aber auch da können Israels Sicherheitskräfte jederzeit reinkommen und Maßnahmen durchführen. Palästinenser können sich im Westjordanland nicht völlig frei bewegen. Sie können auch wirtschaftlich nicht alles tun, was sie möchten. Sie dürfen auch, je nachdem, wo sie wohnen, zum Beispiel auch nicht einfach bauen. Das heißt, Besatzung, dass jemand anders einen kontrolliert und einem vorgibt, was man zu tun und was man zu lassen hat, ist für Palästinenser Alltag, auch 50 Jahre nach dem Kriegsende.
Hast du Anzeichen dafür gesehen, bei diesem Besuch von Donald Trump, dass er sich meinetwegen Netanyahu zur Brust genommen hätte und gesagt hat, Bibi, jetzt mach Schluss mit der Besatzung und redet endlich miteinander, nicht nur übereinander?
Nein, also öffentliche Anzeichen dafür, dass da der eine den anderen zur Brust genommen hätte, habe ich nur da gesehen, wo die beiden sich umarmt haben. Und das kann man damit sicherlich nicht meinen. Donald Trump hat immer wieder gesagt, mein Freund Bibi, der hat dann immer Daumen hoch gemacht. Also das hatte schon so ein bisschen was von Polit-Slapstick, als wenn es hier gar nicht um einen der ernstesten und ältesten Konflikte der Welt gehen würde. Donald Trump hat gesagt, beide Seiten, Israelis und Palästinenser, müssen Kompromisse machen. Genauer ist er aber eben öffentlich nicht geworden und was hinter den Kulissen war, weiß man nicht, aber insgesamt wirkte das Ganze wie ein sehr freundschaftlicher Besuch, immer dann, wenn der sich auf der israelischen Seite abspielte.
Du hast ja gerade praktisch den Gegenpol gesehen, du warst gerade in Gaza, wie wird der Trump-Besuch dort wahrgenommen?
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man in Gaza darüber redet. Ich habe da mit einigen gesprochen, manche nennen ihn nur eine Lachnummer, sagen aber auch, naja, mehr war von einem Präsidenten, von dem wir wissen, dass er totaler Israel-Freund ist, überhaupt nicht zu erwarten. Der Mann ist schlicht nicht neutral. Aber es gibt gerade in Gaza auch Stimmen, die das Ganze äußerst besorgniserregend fanden. Und speziell einen Punkt in Donald Trumps Rede in Jerusalem, als er nämlich die Hamas, die ja in Gaza regiert, in eine terroristische Reihe stellte mit Al-Qaida, mit dem IS. So sehen zum einen die Leute in Gaza das nicht, denn sie sagen, Hamas übt gegenüber Israel einen legitimen palästinensischen Befreiungskampf aus. Das kann man nun von außen sehen, wie man will, aber das ist die Sichtweise der Leute dort. Und sie befürchten natürlich auch, dass Israel, Benjamin Netanyahu, Israels Premier, der ja eben auch selbsternannter Kämpfer gegen den Terror ist, dass die solche Aussagen von Donald Trump, wenn er also Hamas in eine Reihe mit islamistischen Terrorgruppen stellt, als Freibrief nehmen könnten, um dann gegen den Gazastreifen vorzugehen. Und das macht den Leuten da Angst. Sie haben schlicht Angst davor, dass es einen weiteren Waffengang zwischen der Hamas und Israel gibt.
Und die Erinnerungen sind ja noch frisch an die letzten Bombardements auch in Gaza.
Ja, sehr. Die Erinnerungen sind auch deswegen frisch, weil man immer noch Spuren davon sieht, weil der Wiederaufbau lange nicht so vorankommt, wie er vorankommen sollte. Und das auch fast 3 Jahre nach Kriegsende. Der Gazastreifen ist dritte Welt. Dazu braucht man nicht viel. Das sieht man sofort, wenn man drüben ist. Und die Vereinten Nationen haben ja schon im letzten Sommer gesagt, der Gazastreifen ist 2020 nicht mehr bewohnbar. Das ist weiterhin leider ein wirklich sehr realistisches Szenario, aber weiterhin muss man auch davon ausgehen, dass dann auch 2020 da noch Menschen leben werden.
Schauen wir mal auf den anderen Problemherd, auf das Westjordanland. Ganz kurz dazu der Hintergrund. 67 hat ja Israel im Sechstagekrieg auch das Gebiet westlich des Jordans erobert. Das steht seither unter israelischer Militärverwaltung. Es gibt die A-Gebiete, verwaltet von den Palästinensern. Es gibt die B-Gebiete, das ist Selbstverwaltungsgebiet unter Kontrolle eben des israelischen Militärs. Und es gibt diese umstrittenen C-Gebiete, die gehören zwar zum Westjordanland, werden aber vom israelischen Militär verwaltet. Stichwort Apartheidstaat, das ist ein drastisches Wort, das hat eine UN-Behörde aber gesagt, hat auch entsprechend Israel kritisiert. Es würde eine strategische Fragmentierung vorantreiben in dieser Region. Wie wird das eigentlich in Israel diskutiert, dieser massive Angriff auch von den Vereinten Nationen?
Die Vereinten Nationen gelten vielen Israelis nicht als neutral. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Blick der Israelis auf diese besetzten Gebiete, so sieht es ja die Vereinten Nationen, so sieht es die internationale Staatengemeinschaft. Der Blick der Israelis auf diese besetzten Gebiete ist eben ein völlig anderer. Für sie sind das, je nachdem, worüber wir reden, einfach keine besetzten Gebiete mehr. Sie sind für die meisten Menschen hier im Land integraler Bestandteil Israels. Das gilt nicht für alle dieser Gebiete, das gilt auch nicht für alle jüdischen Siedlungen im Westjordanland, aber für sehr vieles davon. Und man fühlt sich von der internationalen Staatengemeinschaft äußerst ungerecht behandelt, wenn von Apartheidstaat die Rede ist, wenn zum Beispiel auch die Rede davon ist, dass die israelischen Araber, die also in Israel leben, die Palästinenser, dass die andere Rechte hätten. Da sagen die Israelis, nein, das stimmt nicht, die haben sie doch. De facto ist es aber so, dass sobald man in eine große arabische Kommune hier in Israel fährt, die Infrastruktur quasi hinter dem Ortsschild aufhört. Mhm. Man merkt, und so fühlen sich die israelischen Araber auch als Menschen zweiter Klasse. Die Israelis gucken gerade auf die besetzten Gebiete, Stichwort 1967, einfach anders. Und es steht für sie völlig außer Frage, dass weite Teile davon, die Golanhöhen zum Beispiel oder auch der Ostteil Jerusalems, nicht zurückgegeben werden. Und das macht ja auch einen ganz wichtigen Streitpunkt aus, immer dann, wenn es um eine Lösung des Nahostkonfliktes geht.
Der Sicherheitsrat hat ja im Dezember noch auch den vollständigen Stopp des Siedlungsbaus gefordert. Dann kam Trump, der ist dann wieder abgerückt von diesem Zwei-Staaten-Mantra. Dann wiederum gab es aber bei dem Besuch, du hast gesagt, nicht die klare Ansage, ob denn jetzt die neue US-Botschaft nach Jerusalem verlegt werden soll, was ja auch eine Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt wäre. Da sind sehr viele widersprüchliche Signale. Also was denn jetzt? Kann denn Trump, wenn wir nochmal auf dieses Thema zurückkommen, wirklich dieser ehrliche Makler sein, der er ja sein möchte, dieser Vermittler, dieser Schiedsrichter?
Dann muss er sich schlicht und einfach anders verhalten. Er hätte zum einen während seines Besuches hier deutlich machen müssen, wie er sich das konkret vorstellt. Man kann schlicht über eine Lösung eines 70 Jahre alten Konfliktes nicht reden, indem man sich um Detailfragen herummogelt und nur irgendwas mit Frieden erklärt. Und zum anderen hätte er einfach gewisse Signale während dieses Besuches zwingend unterlassen müssen. Das war zum einen der Besuch an der Klagemauer, der natürlich als auf palästinensischer Seite so gesehen wurde, dass Trump damit Israels Ansprüchen auf dieses Areal den Rücken stärkt. Und dann zum anderen natürlich auch die Rede, die er gehalten hat, die ja sogar in israelischen Medien als die pro-israelische, schon zionistische Rede bezeichnet wurde, die ein US-Präsident jemals gehalten hat, wo er also den Anspruch des jüdischen Volkes auf das Land unterstrichen hat. Und das ist natürlich etwas, was ihn als neutralen Makler, als Vermittler, der er sein müsste, um hier wirklich auf beiden Seiten glaubhaft zu sein, letztlich unmöglich macht.
Beim Besuch von Netanyahu in Washington, da hatte Trump ja gesagt, ich würde mir wünschen, sie würden mit den Siedlungen ein bisschen sich zurückhalten. Was fängt denn jetzt auch nach diesem Gegenbesuch von Trump in Israel ein Stratege wie Netanyahu mit so einem Satz an?
Nun, Benjamin Netanyahu hat ja in seinen Jahren als Regierungschef schon sehr viel Erfahrung damit gesammelt, von Frieden und Annäherung und Verhandlungsbereitschaft zu reden und gleichzeitig auf dem Boden andere Fakten zu schaffen. Auch und vor allem unter ihm ist der Siedlungsbau immer weiter vorangeschritten. Aktuell sieht es so aus, dass Netanyahu selber gesagt hat, er wird in den Siedlungen selbst, in den bestehenden Siedlungen weiterbauen. Es ist ein Neubau beschlossen worden, der aber in der israelischen Politik, in der Regierung zumindest, die ja zum Teil aus siedlerfreundlichen Kräften besteht, so nicht als Neubau verkauft wird, sondern da wird gesagt, das ist quasi das Wiederaufbauen einer anderen Siedlung, die wir räumen mussten. Und ansonsten gibt es momentan Pläne, die sind auch schon auf dem Kabinettstisch. Eine große Siedlung, Ma'ale Adumim, die liegt zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Da leben mehr als 60.000 Menschen. Diese Siedlung zu annektieren, also zum israelischen Staatsgebiet zu machen, das wäre also ein wirklich sehr eindeutiger Schritt hin Israels, der eine Zwei-Staaten-Lösung weiter erschweren würde. Das würde auch auf palästinensischer Seite so gewertet werden. Und das wäre überhaupt nicht die Kompromissbereitschaft, die Donald Trump von beiden Seiten hier eingefordert hat.
Sie hören hr-info Politik mit Tim Aßmann im ARD-Studio Tel Aviv. Mit ihm spreche ich über Donald Trump, seinen Besuch im Nahen Osten und die Chancen auf Frieden. Trump hat ja auf der israelischen und auf der palästinensischen Seite Verhandlungspartner, die ja jeweils wirklich mit internen schweren Konflikten zu tun haben. Es gibt Konflikte innerhalb der Palästinenser zwischen der Autonomiebehörde und der Hamas, haben wir auch schon angesprochen. Und in Israel muss Netanyahu vor allem den rechtskonservativen Flügel in seiner Regierung zufriedenstellen, die Hardliner, die Siedlungsbefürworter. Tim Aßmann in Tel Aviv, wie kann denn Trump da von außen den Knoten überhaupt zerschlagen?
Washington hat die Mittel dazu, Israelis und Palästinenser letztlich an einen solchen Tisch zu zwingen. Nur was dann dort passiert, das ist eben sehr offen. Beide Seiten haben große Erfahrung darin, lange und viel zu reden und dann zu warten, bis der nächste US-Präsident kommt. Das hat es hier in der Vergangenheit schon gegeben und das kann es auch jetzt geben. Das Problem ist eben, dass beide Seiten auch intern unter Druck stehen. Mahmoud Abbas hat überhaupt keinen Rückhalt mehr auf der palästinensischen Straße, könnte daher auch seinem eigenen Volk Kompromisse am Verhandlungstisch eigentlich nicht verkaufen. Und Benjamin Netanyahu muss eben Rücksicht nehmen auf die siedlerfreundlichen Kräfte in der eigenen Regierung, wenn er nicht riskieren will, dass seine Koalition zerbricht. Das heißt, der Spielraum für beide ist eigentlich eher gering. Und da könnte es schon sein, dass man sich darin übt, sich an diesen Tisch zu setzen, irgendwie miteinander zu reden. Und dann dauert das und dauert das und dauert das. Und der Nahostkonflikt kommt einer Lösung kein Jota näher.
Thorsten Teichmann hat es ja angesprochen in seinem Kommentar. Es gibt ja noch diese, ja sagen wir mal, übergeordneten Lösungsversuche, wenn man sie so bezeichnen will. Trump will ja die Saudis ins Boot holen, Saudi-Arabien, eine Allianz gegen den Iran schmieden. Die Saudis wollen da auch von ihrer eigenen Initiative offenbar sich verabschieden. Also das hieß ja damals 2002, volle diplomatische Beziehungen zu Israel gegen einen Abzug der Israelis aus dem Westjordanland. Das ist jetzt offenbar Makulatur. Wenn jetzt aber Saudi-Arabien glaubt, diese Zwei-Staaten-Lösung sei wirklich nicht zu erreichen und wenn es ihnen weniger um die palästinensische Sache geht offenbar, als darum wirklich auch Iran einzuhegen, zusammen mit Donald Trump, mit anderen Partnern. Hat dann Donald Trump seinen Deal erreicht oder ist das einfach dann ein Deal auf Kosten der Palästinenser?
Ich glaube, von einem großen Deal, von einem ultimativen Deal, von dem Trump da immer spricht, kann man da auf keinen Fall reden. Es könnte sogar für die Region ein sehr schlechter und ein sehr verhängnisvoller Deal werden. Und man muss vielleicht eher hoffen, dass Trump hier keinen Erfolg hat. Der Kit, aus dem diese Koalition bestehen soll, dieser Kit ist ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Es geht alles gegen den Iran und das soll also diese Staaten in der Region zusammenhalten, soll unter anderem Saudi-Arabien und Israel zusammenhalten, die bisher nicht einmal diplomatische Beziehungen miteinander pflegen. Und damit das dann kommen kann, damit diese Allianz gelingt, müssen sich also Israelis und Palästinenser irgendwie vertragen. So scheint sich Donald Trump das vorzustellen. So kann es aber nicht gelingen, denn man kann in diesem Konflikt die Detailfragen von der Siedlungspolitik über Jerusalem bis zum Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge nicht einfach ausklammern. Das wird nicht funktionieren. Deswegen könnte dieser Deal auch für die ganze Region durchaus verhängnisvoll werden. Denn wenn man den Iran so isoliert, wie Donald Trump es offenbar vorhat und wie er es auch ja während der Reden, während seiner Reise immer wieder getan und gesagt hat, dann treibt man ihnen eine neue Blockbildung. Und das kann zu Stellvertreterkonflikten in der Region führen, wie wir sie ja auch jetzt schon haben. Das kann die Lage verschärfen. Das kann auch die Lage für Israel unsicherer machen. Also ich sehe in diesem Plan, den Donald Trump hier offenbar zu verfolgen scheint, für die gesamte Region, für den Mittleren Osten, eine große Gefahr und damit das Gegenteil von dem, was Trump hier erreichen will, nämlich Frieden und Stabilität.
Und Netanyahu würde das mitspielen?
Nun, man darf nicht vergessen, dass der Iran auch der Erzfeind Israels und der persönliche Erzfeind von Benjamin Netanyahu ist. Er schürt ständig die Ängste vor dem Iran, betont immer wieder, das Land wolle weiter Atomwaffen haben, habe überhaupt keine friedlichen Absichten, unterstütze den Terrorismus. Da kommt natürlich ein US-Präsident, der auch diese Linie fährt, Benjamin Netanyahu gerade recht. In dieser Hinsicht verstehen sich beide bestens.
Mhm. Tim Assmann im ID-Studio Tel Aviv. Noch eine Frage zum Schluss. Wir haben ja die Bilder gesehen aus Tel Aviv vor einigen Tagen. Tausende auf den Straßen haben da demonstriert für ein Ende der Besatzung, für die Zwei-Staaten-Lösung. Wie schätzt du dieses Signal ein? Geht's vielleicht auch irgendwann ohne Trump?
Nun, in der Vergangenheit ist es zumindest meistens nicht ohne Druck und ohne Einflussnahme von außen gegangen. Und die USA sind einfach hier die wichtigste Kraft in der Region. Das muss man sehen. Aber es geht ganz sicher nicht und vor allem nicht ohne Politiker auf beiden Seiten, Politiker von Format, sicherlich auch mit Charisma, die in der Lage sind, ihren Völkern, sowohl den Israelis als auch den Palästinensern, zu erklären, hier besteht jetzt eine wirkliche Chance und für diese Chance müsst ihr Kompromisse machen und dass dann eben beide Völker bereit sind, den Leuten das zu glauben, diesen Politikern das zu glauben und zu folgen. Und das ist einfach das, was man momentan sieht. Dass auf beiden Seiten es eigentlich keine politische Klasse von Format gibt, auch keine politische Klasse mit Visionen. Und wenn 10 oder teilweise, manche Medien sagten sogar 15.000 Israelis in Tel Aviv auf die Straße gehen, dann ist das ein schönes Signal. Ich war selber auch dort. Ich habe auch gesehen, dass das nicht nur die alten Linksliberalen waren, sondern auch junge Leute, Familien und so weiter. Das macht schon Hoffnung. Aber es sind dann eben doch nur 10.000 bis 15.000. Und die Umfragen sagen ganz eindeutig, eine Mehrheit der jüdischen Israelis ist weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung. Sie glaubt aber eben nicht daran, dass sie kommt.
Soweit die Einschätzungen von Tim Assmann, unserem Korrespondenten im Studio Tel Aviv. Also, kann Trump wirklich der Olivenbaum des Friedens sein, wie Papst Franziskus sich das von ihm gewünscht hat, beim Besuch im Vatikan? Auch und besonders in Nahost gilt, was Trump sich schon öfter eingestehen musste: Es ist viel komplizierter als gedacht. 1993 waren Israel und die Palästinenser schon so weit, dass eine Verständigung zum Greifen nahe war. Israels Präsident Yitzhak Rabin und PLO-Chef Yasser Arafat hatten sich in Oslo auf einen allgemeinen Plan über eine Zwei-Staaten-Lösung und die palästinensische Teilautonomie im Westjordanland und in Gaza verständigt. Alles andere sollte später verhandelt werden, doch dazu kam es nicht mehr, dafür aber zum Aufstand der Palästinenser, zur Intifada. Und 1995 wurde Rabin von einem fanatischen Juden ermordet. Seitdem gab es viel Blutvergießen auf beiden Seiten und Israel schafft Fakten in den besetzten Gebieten. 620.000 jüdische Siedler leben heute auf besetztem Gebiet. Und wenn es nach Ayelet Shaked geht, der israelischen Justizministerin von der Siedlerpartei Mein Israel, dann soll es auch genauso weitergehen. Und sie nennt auch Gründe dafür.
Judäa und Samaria sind umstrittene Territorien. Von einer Zwei-Staaten-Lösung halte ich nichts. Schauen Sie sich an, wie die Staaten um uns herum zusammenbrechen. Syrien, Irak, der Islamische Staat will die Macht. Überall ist Terrorismus. Wir haben das einmal in Gaza mitgemacht mit dem arabischen Nation Building. Ich werde das nicht noch einmal zulassen.
Also bleibt alles so, wie es ist? Israel als Bollwerk, eine zerrissene arabische Welt, beide verfeindet, im Kriegszustand vereint? Ein Zeitungskollege und langjähriger Kenner des Nahen Ostens hat es kürzlich so formuliert. Vielleicht ist ja die Gegenwart, die sich wie Vergangenheit anfühlt, wirklich schon die Zukunft. Riad Othman, Nahostreferent der Frankfurter Hilfsorganisation Medico International, mahnt, eine solche Haltung sei nicht nur gefährlich für das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern, sondern auch für Israel selbst.
Einer unserer Partner, der nimmt dann quasi den langzeitlichen historischen Blick und sagt, naja, das sind 7-8 Millionen Jüdinnen und Juden im Nahen Osten in einem, wie er selber sagte, in einem Meer von 200 Millionen Arabern. Was ist die historische Perspektive für diesen Staat, wenn er in ständigem Kriegszustand mit den Nachbarstaaten lebt? Und das ist auch was, ich sage gar nicht, dass das nur an Israel liegt. Da müsste man natürlich auch dahingehend arbeiten, dass die anderen Staaten Israel anerkennen. Aber dieses Angebot liegt von der Arabischen Liga ja schon seit Jahren auf dem Tisch. Wenn ihr Frieden mit den Palästinensern macht, erkennen wir euch alle an, wir werden Friedensverträge haben und so weiter und so fort. Aber dazu müsste die israelische Führung durchsetzen, dass das Siedlungsprojekt beendet wird und die Besatzung beendet wird. Und das ist in der derzeitigen politischen Situation und auch Konstellation in Israel nicht so leicht vorstellbar.
Trump und der Nahe Osten, 50 Jahre nach dem Sechstagekrieg. Wir haben versucht, den großen Bogen zu spannen. Bleibt also noch viel zu tun, wenn der US-Präsident es ernst meint mit seinem Deal für den Frieden. Das war HR Info Politik. Die Sendung gibt's zum Nachhören und als Podcast bei hrinforadio.de. Mein Name ist Alexander Göbel.